Kapitel 11. Hysterische Vampire sind undankbare Patienten. Das war der übelste Kater seit 2 Jahrzehnten. Dennoch hatte er sich gelohnt. Sie hatte Frederike geküsst. Womöglich klang sie wie eine verliebte Teenagerin. Aber was sollte sie machen? Bei dem verfluchten Kerl musste sie alles genießen, was er ihr anbot. Oder was sie ihm eben entriss. Als sie das Bad verließ, hockte er halbnackt auf der Kante des Bettes. Das Hemd hatte er bereits angezogen. Und doch konnte sie es nicht davon abhalten, ihm auf den Hintern zu schielen, als er an ihr vorbeiging. »Ich weiß genau, was Sie tun«, blaffte er und warf die Tür zu. Offenbar waren sie wieder beim »Sie« angelangt. Cecile tappte in ihr Schlafzimmer, zog frische Kleidung an und torkelte hinunter in ihre Küche. Dort saß Jason mit Salvatore am Esstisch und musterte diesen durchdringend. »Ich habe Neuigkeiten«, verkündete Cecile. »Wir müssen nach Ajou. Auf dem Friedhof werden wir etwas finden, was uns weiterhilft.«
»Zuerst müssen wir Sally was zu essen besorgen«, brummte Jason.
»Wem?«, fragte sie verdutzt. Jason deutete auf Salvatore, der ihn finster anstarrte.
»Salvatore«, schnappte eben jener. »Sag ich doch, Sally.«
Salvatores Knurren hielt Jason nicht davon ab, anklagend auf ihn zu zeigen.
»Er hat mich beim Betreten deines Hauses angefallen wie ein tollwütiger Köter. Selbst Peppy hatte beinahe Respekt vor ihm.«
Jasons Hund lag neben dessen Stuhl und gähnte so inbrünstig, dass Cecile es ihm gleich tat. Bevor sie die Welt retteten, ein Rätsel lösten oder sich auch nur auf einen unerwünschten Spitznamen einigten, brauchte sie unbedingt einen Kaffee. Sie warf die Kaffeemaschine an, füllte Wasser hinein und griff nach dem Kaffeepulver. Sie schaufelte einige Löffel in die Filtertüte und wollte das Päckchen gerade wieder wegstellen, als Jason hinter ihr sagte,
»Mach mehr rein, von deiner Suppe wird niemand munter.«
»Hey, sie kochte guten Kaffee. Aber bitteschön, dann eben 4 weitere Löffel.« Das Zeug, das aus der Kanne lief, als sie Jason die erste Tasse einschenkte, verdiente eher den Namen Teer als Kaffee. Jeder Straßenbauarbeiter hätte daran seine größte Freude. Vielleicht sollte sie sich die Rezeptur patentieren lassen.
»Was dauert da eigentlich so lang?«
Jasons Genörgel riss sie aus ihren Gedanken. »Himmel! Ein Vampir auf Koffeinentzug ist ja gefährlicher, als wenn er Durst hatte.«
»Geht doch«, seufzte dieser nach einem Schluck zufrieden.
Cecile goss sich ebenfalls ein, streckte die Brühe jedoch mit Leitungswasser. Sie würde Frederike bestimmt nicht den Gefallen erweisen und die Welt und ihn vorzeitig von sich zu erlösen. Eben jener Priester betrat mit einem Gesichtsausdruck die Küche, als sehne er die Sintflut herbei. Er fixierte die Kaffeemaschine, trat darauf zu und nahm die Kanne heraus.
»Sie sollten nicht...«
Cecile wollte ihn wirklich warnen. Bevor sie jedoch eine Chance besaß, ihren Satz zu beenden, goss sich Frederike eine Tasse voll und trank. Für einen Augenblick weiteten sich seine Augen und er ließ den Becher sinken.
»Heiliger Vater«, keuchte Frederike, »wollen Sie mit dem Zeug Ihren Gartenweg asphaltieren?«
»Der Kaffee weckt wenigstens die Sinne«, brummte Jason.
»Dieser Kaffee brennt jede Zelle durch.«
»Sie sind für einen Priester ziemlich weinerlich«, stichelte Jason mit einem müden Grinsen. »Ich dachte immer, die würden am Anfang ihrer Karriere zum Abhärten nach Afrika geschickt.«
»Dort trinken sie aber auch keinen flüssigen Teer.«
»Dann solltet ihr definitiv euer Ausbildungsprogramm erweitern«, gab Jason zurück.
»Das ständige Gejammer ist unerträglich.
Vielleicht sollten wir, wie hetzen wir die Inquisition dauerkiffenden Vampiren auf den Hals in den Lehrplan aufnehmen?«
»Das könnten sie tun, aber dann müssten sie sich als Magier ebenfalls bei der Inquisition zum Wellnessprogramm melden, Monsieur Hexer.«
Frederike knirschte mit den Zähnen und stellte die Tasse mit einem Knall auf dem Tisch ab.
»Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, ein Leben weit abseits meiner Wege und wagen Sie es nie wieder, meinen Gottesdienst zu besuchen!«
Der Priester wandte sich dem Ausgang zu, da trat ihm Cecile in den Weg.
»Vergessen Sie in der Eile Ihre Notre-Dame-Mumie nicht!«
Mit zuckenden Mundwinkeln deutete sie auf Salvatore, Sally, der sich mit verschränkten Armen hinter Friederike stellte.
»Er soll zur Hölle fahren!« fauchte der Priester.
»Du bist ein Mann Gottes«, sagte Salvatore,
und Friederike verdrehte die Augen, bevor er sich umdrehte.
»Und?« »Du musst helfen, wann immer Hilfe notwendig ist.« »Du bist hier hervorragend aufgehoben«, behauptete Friederike. »Darum geht es nicht.«
Salvatore machte eine wegwerfende Geste.
»Ich habe nachgedacht. Meine Erinnerungen sind schleierhaft. Ich weiß, ich wurde bei Bewusstsein in den Mauern der Heiligen Kathedrale versteckt. Ich habe einen Zweck.
Und der wäre?« forschte Friederike.
»Zufällig einen Papst zitternd vor einem großen Kreuz mit brennenden Pfeilen niedermeucheln?« Salvatores Miene war schwer zu deuten. Er starrte auf Friederike herunter, als würde er ihn gedanklich mit Spiritus übergießen und anzünden. Gleichzeitig wirkte er verunsichert.
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Hexer.«
»Ich spreche von der Prophezeiung«, schnauzte Friederike. »Wie alt bist du? Zu welcher Zeit hast du gelebt?«
»Ich lebte in Neapel, unter der Herrschaft König Philippe II.«
»Mon Dieu de merde«, fluchte Friederike inbrünstig. »Zu deiner Zeit gab es die Prophezeiung noch nicht. Was hatte die also in deinem Mauerloch verloren? Wer hat sie dorthin gelegt?«
»Ich verstehe nicht«, gab Salvatore verwirrt zurück, und Cecile warf Jason einen fragenden Blick zu.
Der wiederum betrachtete die beiden Männer lediglich mit zusammengekniffenen Augen. Salvatore streckte die Brust nach vorn und fixierte Friederike.
»Ich erinnere mich nicht an meine Aufgabe, aber ich weiß, sie ist wichtig und ich muss sie erfüllen und ein Mann Gottes muss mir dabei helfen. Solange du mir hilfst, werde ich nicht mehr sagen, du sollst brennen.«
Friederike wirbelte zu Cecile herum.
»Das habt ihr ihm doch eingeredet!«
»Ehrlich gesagt, wünsche ich mir gerade, ich wäre schon gestern Abend auf die Idee gekommen«, grinste die Hexe. »Das hätte uns das Intermezzo im Garten erspart.« Andererseits wäre sie dann nicht mit ihm volltrunken im Bett gelandet, und das wiederum war das Chaos wert.
»Fahren Sie heute mit uns nach Ajou«, schlug sie vor.
»Vielleicht finden wir da den entscheidenden Hinweis darauf, wofür Salvatore bestimmt ist. Womöglich soll er die Erfüllung der Prophezeiung verhindern. Dann ist es tatsächlich ihre Pflicht, ihm zu helfen. Je eher wir das schaffen, umso schneller sind sie uns alle los.«
»Sie machen mir nur Hoffnungen, um sie anschließend umso hämischer zerstören zu können«, behauptete Friederike.
»Pah, sollte sie jemandem Hoffnungen machen, dann sich selbst. Viel zu viele, um genau zu sein. Hoffnungen, die ein Kirchendiener nicht erfüllen konnte. Erst recht nicht ein Mann der katholischen Kirche. Und in Friederikes Fall würde er das mit Sicherheit nicht einmal wollen, wenn ihm der Papst persönlich die Erlaubnis für ein Verhältnis mit einer Frau gab. Vielleicht war sie all das verkehrt angegangen. Aber zum Teufel. Einen Versuch war es wert gewesen, oder? Gut, sie hatte jetzt einen überkoffeinierten und völlig in sich gekehrten Jason in ihrer Küche sitzen, einen anderen Vampir mit irgendeiner geheimnisvollen Mission und einen verkaterten Priester, der die Lippen so fest aufeinander presste, dass die Bartstoppeln oberhalb seines Mundes und die seines Kinns nahtlos ineinander übergingen. Die dunkelblonden Härchen sahen hart aus, trotzdem fühlten sie sich weich an und
»Nehmen Sie sofort Ihre Hand aus meinem Gesicht«, verlangte Friederike, während Jason im Hintergrund zu lachen begann.
Eilig zog Cecile ihre Finger zurück und steckte die Hände in die hinteren Taschen ihrer Jeans.
»Kommen Sie einfach mit«, beharrte sie nun und wirbelte zu Jason herum. Und du, hör auf zu lachen, sonst verwandle ich dich in einen Frosch. Dann will ich mal sehen, wie du deine Joints rauchst. Doch ihre Drohung verpuffte im Nichts. Jason wand sich auf seinem Stuhl, den Arm auf den Bauch gepresst und keuchte so um Luft, dass sein Hund bereits besorgt zu winseln begann.
»Ich hätte diese Nacht bei euch bleiben sollen. Wer weiß, ob du ihn nicht völlig besoffen bestiegen hast,«
prustete der Vampir. Sie hörte, wie Frederik hinter ihr erst tief einatmete und dann den Atem mit einem Knurren entweichen ließ. »Können wir jetzt endlich fahren zum Teufel?« Oh ja, sie konnten los und gerne ohne den Leibhaftigen. Der war nämlich bereits da und verzögerte die Abfahrt. Genau genommen lachte er sich als Jason gerade buchstäblich den Allerwertesten ab. Cecile war versucht, einen Exorzisten zu rufen. Aber hey, sie hatten einen geweihten Priester hier.
»Ist er besessen?« wandte sie sich an diesen und ihre Mundwinkel zuckten über dessen fassungslose Miene.
»Nein«, erwiderte Frederik nach einem kurzen Moment des Nachdenkens.
»Er ist hysterisch.«
Ehe Cecile es verhindern konnte, holte Frederik aus und verpasste Jason eine Ohrfeige. Eines musste sie neidlos zugeben. Innerhalb eines Wimpernschlages hörte Jason auf zu lachen. Der Nachteil, er packte Frederik am Kragen und bleckte mit rot glühenden Augen seine Zähne.
»Sie betteln wirklich um meine Missgunst. Kann das sein?« raunzte Jason.
Vergeblich versuchte Frederik, sich aus Jasons Griff zu winden.
»Ohrfeigen sind probate Mittel gegen hysterisches Gelache.«
»Pech für Sie, dass ich nicht im geringsten hysterisch war.«
Mit einem Ruck ließ Jason den Priester los und versetzte ihm ebenfalls eine Ohrfeige. Hätte er mit voller Kraft ausgeholt, wäre Frederik gegen eine Wand geschleudert worden und hätte einige Zeit in friedvoller Bewusstlosigkeit zubringen können, bevor er mit den mörderischsten Kopfschmerzen aller Zeiten aufwachte. Aber so ging Frederik lediglich stöhnend in die Knie.
»Sie haben recht.
Ohrfeigen helfen gegen unangebrachtes Gelächter«, stellte Jason zufrieden fest.
Frederik richtete sich wieder auf, trat allerdings einen großen Schritt zurück, bevor er Jason anfauchte.
»Ich habe nicht gelacht!«
»Tja, dann muss ich mir das eingebildet haben.«
»Komm, Sally.«
Jason bedeutete Salvatore, ihm zu folgen, während Frederik die Hand auf seinen geschundenen Kiefer presste.
»Hoffentlich stimmt es, dass diejenigen, die Gott am meisten liebt, am härtesten geprüft werden. Dabei weiß ich wirklich nicht, wie ich so viel Liebe verdient habe«,
maulte der Priester, bevor er Cecils Zug an seinem Arm folgte und sich von ihr zum Wagen führen ließ. Auf halbem Weg zwischen Paris und Ajou nannte Jason Salvatore erneut Sally und sie donnerten beinahe mit dem Wagen gegen eine Litfaßsäule, als Salvatore sich zwischen die Vordersitze schob und ernsthaft versuchte, Jason zu erwürgen.
»Gut, dann halten wir eben hier, wenn dich der Hunger dermaßen unausgeglichen macht«, spottete Jason und parkte in einem heruntergekommenen Wohnviertel.
Allein die Beteuerung, ihm eine unauffällige Stelle zu zeigen, animierte Salvatore endlich, die Hände von Jasons Hals zu nehmen und nicht mehr mit Peppy um die Wette zu knurren.
»Unauffällige Stelle, wofür?«,
forschte Frederik, aber Cecile zog es vor, ihm nicht zu antworten. Stattdessen stieg sie, wie die Vampire, aus und mit einem leisen Fluchen folgte ihnen Frederik zwischen die aneinandergereihten Bruchbuden. Jason brauchte noch nicht einmal auf den einsamen Jogger zeigen, da schnappte sich Salvatore diesen bereits und zerrte ihn in einen schmalen Durchlass zwischen zwei Häusern.
»Was tut er da?«, fragte Frederik verdutzt.
»Sich nähren«, erwiderte Cecile geduldig. »Was Vampire eben so tun. Er nimmt einen Becher Blut to go.«
»Was?«, donnerte Frederik. »Sind Sie eigentlich völlig des Wahnsinns?«
»Das fragen wir uns ziemlich oft. Aber laut des Online-Tests ist sie nur ein wenig geistig eingeschränkt.
mischte sich Jason ein und besaß nicht den Anstand, unter Frederiks garstigem Blick zurückzuzucken.
»Ich werde das auf keinen Fall zulassen«, knurrte der Priester. »In meiner Nähe hat keiner zu sterben, dem Gott das nicht vorherbestimmt hat, sei es durch Krankheit oder einen Unfall.«
»Einen Vampir zu treffen kann man durchaus als Unfall ansehen«, begann Cecile, doch da marschierte Frederik bereits an ihr vorbei. Er steuerte den Durchlass an, in dem Salvatore mit seinem Opfer verschwunden war. Mon Dieu, sie konnte wirklich nicht sagen, ob Frederik unsagbar dumm oder mutig war. Er hatte erst vor kurzem von einem Vampir eine Ohrfeige kassiert und ging sich prompt mit dem nächsten anlegen.
»Es ist ohnehin schon zu spät«, rief ihm Cecile nach, aber verflucht, der Kerl hörte nicht auf sie.
Es war Jason, der ihn festhielt.
»Lassen Sie mich auf der Stelle los«, verlangte Frederik.
»Kriegen Sie sich wieder ein«, mahnte Jason. »Das ist nun mal der Lauf der Natur.«
»Ich pfeif auf den Lauf der Natur«,
blaffte Frederik. Er kniff die Augen zusammen und fixierte Jason, als würde er ihn mit Blicken erdolchen wollen.
»Hat er Blähungen oder was macht er da?«, fragte Jason irritiert.
»Ich glaube, er versucht zu zaubern.« Cecile verkniff sich das Grinsen nicht im geringsten. Wenn jemand einen unwilligen Magier dazu bringen konnte, sich gefälligst seinen Mächten zu stellen, dann war es eindeutig Jason.
»Wächst mir schon eine Warze?«, spottete Jason.
»Irgendwann finde ich heraus, wie es funktioniert«, drohte Frederik. »An jenem Tag wird es mir eine Freude sein, mit meinen Prinzipien zu brechen.«
»Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist«, erwiderte Jason. »Dann brauche ich nicht überlegen, ob Sie wegen eines Blinddarmdurchbruchs ins Krankenhaus müssen.«
Frederik knurrte etwas, das Cecile nicht verstand. Jason hingegen wohl schon. Er ließ den sich wehrenden Priester unvermittelt los. Cecile stützte ihn, als er taumelte. Und ein regelrechter Blitzschlag fuhr in sie hinein. Die Sicht vor ihren Augen verzerrte sich. Die Farben und Konturen wirbelten durcheinander und setzten sich neu zusammen. Vor ihrem inneren Auge erschienen Ajou, der Friedhof und ein geöffnetes Grab. Der Erdhaufen daneben wirkte frisch, der Grabstein war hingegen bereits verwittert. Genauso wie der Sarg. Sie sah eine Eisenstange, die das Holz gewaltsam auseinanderbrach und den Deckel aufschwingen ließ. Ein brüchiges Skelett und leere Augen, die hinauf in den Himmel starrten. Die Überreste langer, dünner Haare klebten an dem Schädel und zwischen den gefalteten Händen steckte ein hölzerner Becher. Oh, jetzt bekam sie langsam eine Ahnung davon, was sie in Ajou tun sollten.
»Wenn das vorbei ist, verlasse ich Paris auf der Stelle«, fauchte der Priester und riss Cecile damit aus ihrer Vision.
»Sie wollten doch in Notre-Dame predigen«, sagte Cecile erstaunt.
»Die Chinesen bauen die Kathedrale bestimmt irgendwann nach, so wie Schloss Neuschwanstein. Dann kann ich das immer noch tun.«
»Bald haben sie es hinter sich«, versprach Cecile. »Wenn ich meine Eingebung richtig verstanden habe, müssen wir lediglich eine Leiche exhumieren und einen Becher finden.«